Ja, das Thema ist heute Ehe oder Ehelosigkeit. Und ich fange einfach gleich mal damit an, was Jesus im Matthäusevangelium unter anderem zu diesem Thema sagt. Ja? Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Diese Worte finde ich sehr schwierig zu verstehen und ich frage mich schon seit sehr langer Zeit, wer ist denn nun eigentlich damit gemeint? Wer ist damit gemeint, Jan, die von Geburt an zur Ehe unfähig sind?
Ich denke, die gibt es. Ne? Das können sein, kann herrühren von Belastungen, die auf einer Familie liegen, die einen Menschen so stark drücken, dass er nicht fähig ist, eine Ehe einzugehen. Ich denke, das gibt es gar nicht so wenig. Ne? Ja, viele schleppen ja von ihrer Vorgeschichte auch manche Belastungen mit von den Familien vorher.
Was kann das
sein? Eine Generation vorher.
Was kann das sein? Was glaubst du, was das sein kann?
Also, ich denke, wenn auf Familien schwere Lasten liegen, etwa Alkoholismus, oder dass Familien über Generationen hinweg massivste psychische Störungen haben, sowas könnte das sein. In der Bibel heißt zum Beispiel vom Fluch, der bis in die vierte Generation geht. Das deutet auch auf solche Belastungen hin, dass es die gibt. Ne? Wir sagen Erblasten und deuten die vor allem biologisch, aber ich denke, dass es seelisch genauso Belastungen gibt.
Hier wird ja unterschieden zwischen Menschen, die von Geburt an zur Ehe unfähig sind. Das heißt, sie kommen aus dem Mutterleib heraus und sind im Prinzip schon zur Ehe unfähig. Ich finde diese Vorstellung ehrlich gesagt nicht gerade sehr ermutigend. Aber ich möchte da gleich nochmal darauf zurückkommen und erstmal nochmal weitergehen. Menschen, die zur Ehe unfähig gemacht worden sind durch andere Menschen. Da habe ich mir halt vorgestellt, dass damit wohl Menschen gemeint sein könnten, die in ihrer Kindheit so massive Verletzungen erlitten haben, dass sie später nicht bindungsfähig sind. Oder
das ist sicher für uns leicht danach zu vollziehen, wie diese erste Aussage von der Eheunfähigkeit von Geburt an. Am deutlichsten kann ich es verfolgen, etwa bei Menschen, die durch sexuellen Missbrauch zur Ehe unfähig geworden sind. Ich kenne da Beispiele. Ich kenne Menschen, deren Ehe daran zerbrochen ist, weil die Frau mit dem Missbrauch, den sie als Kind erlitten hat, nicht fertig geworden ist und dann immer Ekel vor dem Mann empfunden hat, vor jeder näheren Begegnung, weil diese Erinnerung an den Missbrauch, die sie als Kind erlitten hat, in ihr hochgekommen war. Das wäre so ein Paradebeispiel für Ehe unfähig gemacht durch Menschen.
Ja, und Jesus sagt es ja sogar in der Heiligen Schrift und er sagt auch nicht, alle Menschen werden geheilt davon oder ich mache alle Leute dann doch fähig, solche Beziehungen einzugehen. Ist das, ja, kann man dann vielleicht da, also ich möchte in dem Zusammenhang, fällt mir das Wort Berufung ehrlich gesagt schwer, aber da würde mir echt eher das Wort Schicksal einfallen, aber wie siehst du das?
Also da, wo solche Störungen vorliegen, können wir sicher nicht so einfach von Berufung reden. Mhm. Jesus nennt ja bewusst so diese dritte Sparte, die Ehelosigkeit wählen, als Ruf um des Himmelreiches wählen, wo es eben nicht um diese Störung geht oder die Ehelosigkeit als Störung. Wobei ich aber auch die Ehelosigkeit als Störung nicht in jedem Fall nur negativ deuten möchte. Ich denke, jede Beeinträchtigung im Leben eines Menschen hat einen tiefen Sinn. Auch eine Behinderung hat einen tiefen Sinn, auch dann, wenn sie von Gott nicht geheilt wird. Es kann eine Daseinsform sein, in der dann ganz andere Gaben im Menschen frei werden. Und das würde ich auch bei der Ehelosigkeit so sehen, die im Grunde eine Störung ist, sei es jetzt durch vorgeburtliche Belastungen, wie dieses erste Beispiel sie nennt, sei es dann durch Störungen, die ein Mensch in seinem Leben erlitten hat. Auch in der Störungssituation kann es für Menschen einen Weg mit Gott her geben. Wir brauchen das nicht nur absolut negativ sehen, genau wie ein Behinderter, der jetzt meinetwegen die Augen, die Ohren, die Hände nicht mehr gebrauchen kann, wie ein Nichtbehinderter ganz andere Gaben entfalten kann und dennoch auch eine Berufung in seinem Behindertsein leben kann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das aber sehr schwer zu akzeptieren ist, wenn man so lebt oder ja so leben muss eigentlich. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sagt, meine Berufung wäre die Ehe gewesen oder die Familie, aber aufgrund der Verletzung, die ich erlitten habe in meiner Kindheit, bin ich nicht fähig dazu, eine Ehe einzugehen. Und ja, immer mit dem Gefühl herumzulaufen, die Berufung verfehlt zu haben. Oder würdest du das anders sehen, Jan?
Ich würde es anders sehen. Entweder will Gott so eine Wunde heilen, wenn er tatsächlich zur Ehe berufen ist. Und ich traue Gott das zu. Ich habe auch immer wieder erlebt, dass tiefe Wunden von Menschen heilen können. Oder sein Weg ist dennoch ein anderer. Genau wie der Weg eines Behinderten ein anderer sein kann. Und nicht nur ein Missgeschick sein muss. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit, seit dem 6. Lebensjahr etwa, querschnittsgelähmt ist und die dennoch eine geistliche Berufung entfaltet hat, die einem Säkularinstitut angehört und eine kontemplative Berufung lebt in einer für mich total beeindruckenden Weise, wo ich heute nicht mehr weiß, sind die Behinderten die Behinderten oder die Nichtbehinderten die Behinderten. Das heißt, trotz dieser Behinderung kann sie ihren Weg mit Gott leben. Und warum soll das nicht für jemand auch gelten, der jetzt behindert ist, eine Ehe einzugehen?
Gut, und dann komme ich jetzt erstmal in diesem ersten Aspekt nochmal zum dritten Punkt. Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen, das finde ich, hat auch ein bisschen was Romantisches an sich, so ganz mit Gott vereint zu sein. Kann man praktisch sagen, das ist eine Vermählung mit Gott gleichzusetzen mit der Ehe oder ähnlich zu sehen wie die Ehe?
Würde ich durchaus. Nicht umsonst betrachtet sich ja zum Beispiel die Ordensfrau als die Braut des himmlischen Bräutigams. Und nicht umsonst wird dieses Bild gebraucht, auch der Vermählung mit Jesus. In dem Moment verzichtet derjenige, der eine Ordens- oder Priesterberufung hat, eine ehelose Berufung hat, auf einen menschlichen Partner und er wählt sich ganz bewusst den himmlischen Bräutigam als Partner.
Denn es gibt ja auch dazu wiederum eine Bibelstelle, und zwar im Alten Testament beim Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 54. Ich lese das gerade einfach mal ein bisschen vor. Da steht nämlich, freu dich, du Unfruchtbare, die du nie geboren hast, die du nie in Wehen lagst, brich in Jubel aus und jauchze. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Mach den Raum deines Zeltes weit und spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen. Jetzt gehe ich hier, lasse ich ein bisschen was aus, weil es sonst zu lang wird. Und dann geht es hier nämlich weiter. Denn die Schande in deiner Jugend wirst du vergessen, an die Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr denken, denn dein Schöpfer, der dich gemacht hat, ist der Herr. Also, dein Mann. Der Schöpfer, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Und da wird der praktisch der Eheaspekt ja ganz schön deutlich hervorgehoben.
Genau, und gezeigt, dass es noch einen anderen Weg der Ehe gibt als den der menschlichen Ehe, nämlich der Vermählung mit dem lebendigen Gott. Und diese Jesaja-Stelle bringt auch zum Ausdruck, dass das ein anderer Weg auch der Fruchtbarkeit ist. Die Ehelose gebiert viele Kinder. Da ist sicher diese Geburt von geistlichen Kindern gemeint. Ne?
Die ewige Profess aber, also die Ehe ist ja ein Sakrament. Ne? Die ewige Profess bei Ordensschwestern oder Ordensbrüdern, ist das auch in dem Sinne ein Sakrament?
Als Sakrament betrachtet die Kirche nicht, aber es ist ein ähnlicher Vorgang. Es ist der Vorgang der Ganzhingabe des Lebens an Jesus Christus in dieser ehelosen Berufung. Natürlich auch ein Sich-Schenken der jeweiligen Gemeinschaften.
Also man könnte praktisch sagen, entweder man lebt halt in der Ehelosigkeit, also mit Gott vermählt sozusagen, in ewiger Bindung auch und in ewiger inniger Beziehung, oder halt man hat praktisch dieses Bild, die Ehe ist ja, soll ja auch nichts anderes sein als ein Abbild an die Beziehung zu Gott im Prinzip. Also es wird ja auch dem Mann wird gesagt, du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und da werden ja auch immer so geistliche Vergleiche gezogen. Es gibt also einfach hier zwei Wege, die man gehen kann.
Sicher soll in der Ehe, in der christlichen Ehe, die Mitte auch Jesus Christus sein. Ne? Und es geht letztlich nicht um eine Diskussion, was der höherwertige Weg ist, sondern es geht darum, welchen Weg Gott deinen Menschen ruft. Das wird der Weg sein, wo er auch am ehesten die Erfüllung findet, und der Weg sein, wo er seine Gaben, seine ganze Anlage am besten und am tiefsten entfalten kann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet beim Evangelium der Befreiung. Das Thema heute: Ehe oder Ehelosigkeit. Jan, bei manchen Menschen scheint alles von alleine sich zu ergeben. Wenn man sich manchmal so umguckt, dann kommt einem das manchmal vor wie im Märchen. Es sind Leute, die sind in einer intakten Familie aufgewachsen, Vater, Mutter, Geschwister. Die werden halt älter, kaum sind sie aus der Pubertät raus, begegnen sie auch gleich ihrem Traumpartner und heiraten und führen eine glückliche Ehe. Und bei anderen, die sitzen so ein bisschen daneben und da scheint alles irgendwie etwas komplizierter zu sein. Da weiß man gar nicht so recht, welchen Weg soll man denn jetzt eigentlich gehen. Manche Menschen kommen auch aus einem zerrütteten Elternhaus und haben gar nicht so dieses Bild der Ehe eigentlich. Die wissen eigentlich gar nicht so recht, was da eigentlich auf sie zukommen sollte oder was das nun eigentlich genau wirklich sein soll. Solchen Menschen fällt es auch schwer zu vertrauen. Kann das ein Hinweis, so ein Leben einfach schon alleine, oder dass man Angst hat zu vertrauen oder auch Verlustängste groß hat, kann das ein Hinweis auf die Berufung zur Ehelosigkeit sein?
Das würde ich in keinem Fall so sehen. Das ist ein Hinweis auf Belastungen, aber noch keinerlei Hinweis auf Berufung, Ehe oder Ehelosigkeit. Die Belastungen würden jede Berufung massiv beeinträchtigen. Auch ein Eheloser wird in seiner Berufung durch solche Hypotheken, die er in seinem Leben mitzutragen hat, von der Vergangenheit her oder von seiner Familie her beeinträchtigt. Da würde ich überhaupt keinen Unterschied zwischen Ehe oder Ehelosigkeit sehen, wobei ich auch den Unterschied zwischen der scheinbar so völlig harmonischen, dem scheinbar so völlig harmonischen Werdegang, den du geschildert hast, und dem sehr problematischen, so krass auch nicht in jedem Fall sehen würde. Manches, was sich nach außen so harmonisch anschaut, hat auch seine ganz eigene Problematik, die dann, wenn man Menschen näher kennt, erst sichtbar wird. Mhm. Wobei es natürlich auch schon gravierende Unterschiede gibt, etwa bei völlig zerrütteten Familien, das ist gar keine Frage.
Ja, und nun haben wir ja am Anfang der Sendung selber gesagt, oder beziehungsweise Jesus sagt uns das selber, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bei denen er diese Wunden zum Beispiel nicht heilen wird, oder ja, die das vielleicht als Kreuz annehmen müssen, deren Berufung auf ganz anderen Gebieten wahrscheinlich liegen wird, wo das gar nicht so die Rolle spielt, aber die das eben als Kreuz tragen müssen ihr ganzes Leben. Und nun denke ich mir, wäre es relativ naheliegend, wenn ich jetzt merke, ich kann mich nicht binden an einen Menschen und bin aber gläubig, ja, praktisch daraus aus der Not sozusagen eine Tugend zu machen und mich so praktisch in eine religiös motivierte Ehelosigkeit zu begeben, oder halt dann, also Flucht ins Kloster finde ich jetzt ein bisschen auch zu hart ausgedrückt, aber schon so in die Richtung, aus der Not eine Tugend machen. Wie siehst du das?
Also ich glaube sehr wohl, dass Menschen aus der Not eine Tugend machen können. Ich glaube sehr wohl, dass eine menschliche Not einen Menschen auch zu größerer Gnade verhelfen kann, wenn dieser Mensch sich dann aus seiner Not ganz anders Gott zuwendet, wie einer, der nicht zur Not empfindet. Da habe ich auch immer wieder Menschen kennengelernt, für die die Not im Grunde Gnade geworden ist, die aus der Not dann sich nach Gott ausgestreckt haben und viel tiefere geistliche Erfahrungen, eine viel tiefere Beziehung zu Gott gefunden haben wie viele andere, wo ich dann im Nachhinein nicht weiß, wer ist der eigentliche Benachteiligte. Mancher Mensch hat sein zerbrochenes Schicksal durchaus zu bejahen gelernt, wenn dieses Schicksal ein Weg zum lebendigen Gott und ein Weg auch zu einem tieferen Menschsein für ihn geworden sind. Soweit klar ja. Klar nein, aber was Flucht etwa im Kloster anbelangt. Ich glaube, eine Flucht ins Kloster, weil man sich dort eine heile Welt vorstellt oder weil man meint, man kommt mit einer Ehe und Familie nicht zurecht, die wird in jedem Fall schief gehen, weil im Kloster auch Menschen gebraucht werden, die diese Berufung tragen können. Ein Kloster ist ja nicht ein karitativer Verein für Behinderte, um die man sich kümmert, sondern ein Kloster ist eine Kampfgemeinschaft, wo nicht der jetzt hingeht, der die idyllische Gemeinschaft sucht, sondern der hingeht, der sein Leben Christus schenken will und den Menschen dienen will. Und wer dann aus Fluchtmotiven hingeht, weil er dort eine heile Welt sucht, der wird nach spätestens ein paar Jahren tief auf die Nase fallen und auch zutiefst frustriert sein, weil seine idealisierten Vorstellungen sich nicht erfüllen. Wobei ich aber in dem Zusammenhang sagen möchte, die Flucht ist genauso in eine Ehe und Familie möglich wie in ein Kloster. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die aus ihrem Elternhaus in eine schnelle Partner- und Ehebeziehung geflüchtet sind, weil sie sich davon die Rettung aus ihren schwierigen Lebensumständen versprochen haben. Das ist genauso problematisch wie die Flucht in ein Kloster oder in eine nicht echte Ehelosigkeit.
Der Auftrag der Ehe ist ja sozusagen auch, meinetwegen Kinder in die Welt zu setzen. Oder Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also wie du merkst, bin ich etwas auf der Suche nach Zeichen oder nach Wegweisern, wie der Weg überhaupt für Menschen, die ihre Berufung noch suchen, lang gehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Kinder bekommen kann, kann das ein Zeichen sein, dass Gott sagt, ich möchte, dass du den Weg mit mir gehst? Oder würdest du genauso sagen wie bei dem anderen, das sind alles keine, da kann man nicht von ausgehen, dass das jetzt irgendwas in die Richtung zu bedeuten hat?
Also ich denke, dass zunächst mal jeder Mensch, egal ob er zur Ehe oder zur Ehelosigkeit berufen ist oder auch aufgrund seiner Umstände meinetwegen nicht den richtigen Partner findet, dass jeder Mensch zur Fruchtbarkeit berufen ist. Diese Aussage, seid fruchtbar und mehret euch, darf ja nicht nur biologisch gedeutet werden, sondern da steckt ganz tief drin, seid fruchtbar, schenkt euch, bringt Frucht. Da geht es sicher auch um die Leibesfrucht, um das Kind, aber sicher nicht nur ums Kind, um da biologisch ein Wesen großzuziehen, sondern um sich selber zu schenken, einen Lebensraum zu bieten, in dem andere Menschen sich entfalten können. Und wenn jetzt etwa aus einer Ehe keine Kinder hervorgehen, dann heißt es noch lange nicht, dass die Ehe deswegen unfruchtbar bleiben muss. Auch diese Ehepartner, die keine Kinder bekommen haben, können fruchtbar werden. In anderer Weise, ich meine, ganz simpel, sie können Kinder adoptieren, Pflegekinder aufnehmen, das ist ein Weg. Aber es gibt auch viele andere Wege, wie es ja auch die Berufung zur Ehelosigkeit zeigt, damit ein Leben fruchtbar wird. Und das ist die tiefste Aussage auch von Berufung, dass der Mensch Frucht bringt und eben nicht wie viele Zeitgenossen nur um seines eigenen Selbstverwirklichung willen lebt, ne? Sondern auch um eines Tus willen, weil er sich verschenkt.
Ja, Wenn man das Verlangen hat, Gott sein Leben ganz hinzugeben, dann stößt man in der Bibel ja ziemlich schnell auf Paulus, der, wo immer so ein bisschen anklingt, dass er eigentlich doch die Ehelosigkeit höher schätzt als die Ehe, wo er dann sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr alle so wärt wie ich, aber wenn ihr euch nicht enthalten könnt, na gut, dann heiratet halt. Also so ein bisschen kommt das bei mir halt immer so rüber, dass er eigentlich doch die Ehelosigkeit höher schätzt.
Also dieser Vorrang der Ehelosigkeit bei Paulus kann sicher nicht geleugnet werden, wobei ich noch ein bisschen unsicher bin, ob er nicht auch zeitbedingt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus und auch die Jünger Jesu ja damit gerechnet haben, dass die Endzeit ist und dass noch in ihrem Erdenleben die Wiederkunft Christi kommt. Und aus dieser Sicht haben sie alles andere für unwichtig erachtet, nur die Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Ich weiß nicht, ob wenn Paulus gewusst hätte, dass die Erde noch mindestens 2000 Jahre weiter existieren wird und der Herr noch nicht kommt, ob er nicht auch eine ganz andere Sicht für die Ehe bekommen hätte, dass er die Ehe nicht nur so quasi als das Übel deutet, was dann übrig bleibt, wenn einer die Ehelosigkeit nicht schafft, oder ob er nicht dann wirklich die Ehe ganz tief auch spirituell durchdrungen hätte, mit Blick auf das weitere Werden auch der christlichen Gemeinde und der christlichen Familie.
Wir haben jetzt eine Hörerin. Ich begrüße jetzt erstmal Frau Marlies. Hallo.
Ja, hallo.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe eine Frage, und zwar uns beschäftigt schon seit einigen Monaten ein Problem. Unser Sohn hat uns vor einigen Monaten gesagt, dass er homosexuell ist. Und das macht mir persönlich auch sehr zu schaffen, weil ich auch denke, er wird nie heiraten können und nie Kinder bekommen können. Und mein Mann und ich, wir leiden da sehr drunter. Und wir können das auch nicht verbergen, unserem Sohn, dass er das merkt. Ja, es ist auch für mich eine Glaubensfrage, wie ich damit umgehen muss. Speziell auch im Hinblick auf Verheiratung und auf Familie etc.
Ja, danke auf jeden Fall für Ihren Anruf.
Danke.
Jan?
Frau Marlies, das ist eine sehr komplexe Problematik.
Ja.
Ich sicher jetzt im Rahmen dieser Sendung nur ganz kurz drauf eingehen kann.
Ja.
Es ist sicher ungemein schwierig, diese Situation, auch für Ihren Sohn, der homosexuell empfindet. Für ihn wird es um die Frage gehen, wie gehe ich mit dieser Homosexualität um? Ich würde wünschen, dass er nicht in den Konflikt kommt und meint, er müsste sich dann von Gott abwenden, wie es leider bei einer ganzen Reihe von Homosexuellen der Fall ist, sondern dass er mit Gott einen Weg sucht. Und da würde ich den Akzent auch auf Fruchtbarkeit legen. Auch wenn er seine Gaben nicht jetzt ein Heterosexueller entfalten kann, er hat Gaben von Gott und kann sie leben, und er wird ein erfülltes Leben finden, in dem Maße, wie er auch ein Liebender wird.
Ja, er hat auch speziell mit der Kirche so seine, er ist an für sich sehr gottgläubig, aber speziell die Kirche, in der er halt katholisch zu Hause ist oder sein möchte, wird er ja doch ausgestoßen und ausgeschlossen.
Ja.
Nicht? Das ist tatsächlich so.
Deswegen ist es wichtig, dass wir Wege suchen, auch mit Menschen, die in die solchen Konfliktsituationen stehen, dass sie dann mit Gott einen Weg finden. Ich habe auch ein Seminar mit Homosexuellen geplant, wo dann Betroffene das sowohl ihre Situation wie auch jetzt die Glaubenssituation mit mir zusammen anschauen können. Das will ich nur mal darauf hinweisen.
Ne? Okay. Ich danke Ihnen.
Jo, nicht zu danken. Alles Gute.
Wir waren gerade bei Paulus stehen geblieben und haben uns gerade so ein bisschen über die Rangfolge bzw. die etwas durchklingende, du hast es ja gerade erklärt, im Hinblick auf die bevorstehende Endzeit, wie die Menschen damals glaubten, unterhalten. Eine etwas kindliche Frage von mir vielleicht, die aber, wie ich weiß, aus Gesprächen anderen Leuten gar nicht mal so fremd ist in dem Bereich. Und zwar, dass man leicht denken kann, ja, Gott hat mich zur Ehelosigkeit berufen, ich bin was Besonderes. Oder Gott hat mich zur Ehe berufen, will er mich nicht für sich haben irgendwie. Dass man schon so ein bisschen das Gefühl manchmal hat oder denken kann, ja, das ist was ganz Besonderes oder Gott hat diese Menschen ganz besonders gern. Ist das völlig von der Hand zu weisen, oder?
Ich denke wohl, ich darf dann erinnern an eine Paulus-Aussage, der sagt, alle Berufungen sind gleich in der Gemeinde und dass jede Wertung eine schräge Sache ist. Und derjenige, der da wertet, gerade wenn er sich noch über andere erhebt, auf Deutsch gesagt, auf den falschen Dampfer setzt. Die Berufungen sind verschieden und es sind verschiedene Wege der Liebe. Und Gott braucht die Menschen in dieser Verschiedenheit. Wir können das ganz natürlich betrachten. Gott braucht Familien, die diesen Raum der Liebe schaffen, in dem Menschen aufwachsen können. Und er braucht im Grunde familiär Ungebundene, die ganz fürs Reich Gottes eintreten und auch ganz eintreten, vielleicht für jene, die in den Familien nicht genügend abgedeckt sind. Mhm. Das ist auch sehr praktisch zu sehen. Schon damals hat ja Jesus Einzelne herausgerufen aus dem Volk und zu seinen Jüngern gemacht, weil er welche brauchte, die ganz, das heißt auch vollzeitig, fürs Reich Gottes da sind. Hm. Aber das ist keine Wertungssache gegenüber anderen Berufungen.
Ja, na, ich glaube, so eine Denkweisen entspringen auch irgendwo ja aus unserem sehr menschlichen Denken einfach. Also, finde ich.
Sicher, Sie haben sicher mit geistlichem Denken nichts zu tun.
Wie kann man denn nun eine eigene Richtung für sein Leben erahnen? Wir haben gesagt, man kann es nicht daran festmachen, wie man aufgewachsen ist oder ob man nun tatsächlich Bindungsschwierigkeiten hat oder nicht. Auch die Sehnsucht nach der vollen Vereinigung mit Gott ist nicht unbedingt Hinweis, weil sie ja auch in der Ehe gelebt werden kann. Wie denn nun kann man eine Richtung für sein Leben erspüren oder erahnen? Was kann einem eine Orientierungshilfe bieten?
Also zunächst scheint mir die wichtigste Orientierungshilfe zu sein, die Liebe. Ob ein Mensch die größere Liebe hat für die Gründung einer Familie oder ob ein Mensch die größere Liebe hat, für das Reich Gottes ganz da zu sein und verfügbar zu sein. Das wäre für mich so ein erstes zentrales Unterscheidungskriterium. Berufung hat mit Liebe zu tun. Natürlich wird in vielen Menschen die Sehnsucht nach beiden vorhanden sein. Mhm. Das ist auch ganz natürlich. Und da erfordert es einfach einen längeren geistlichen Prozess, um dann Klarheit zu finden, was das Eigentliche für mich ist, was jetzt nur der menschliche Wunsch ist oder in eine Idealvorstellung und aber was mein Innerstes verlangt. Und da rate ich eigentlich zur Methode des heiligen Ignatius, der sagt, wenn du zwei Möglichkeiten weißt, die dich beide sehr anziehen, zum Beispiel Ehe oder Ehelosigkeit, dann halte beide Gott hin, halte beide vor das Allerheiligste, nicht jetzt mit dem Kopf durchgrübeln, sondern einfach mit dem Innersten und dort, wo der tiefere Friede bleibt oder Friede überhaupt bleibt, hast du einen Anhaltspunkt, dass da der Ruf von Gott ist. Das heißt, die Seele in uns, die hat ein tieferes Gespür wie jetzt unser Fleisch. Unser Fleisch ist sehr beeinflusst von menschlichem Wollen, die Seele aber ist irgendwo lauter. Und wenn die Seele vor Gott steht und wirklich gleichmütig, wie Ignatius es nennt, beide Möglichkeiten Gott hinhält, dann kann das Eigentliche frei werden, wobei auch dieses Freiwerden natürlich ein Geschenk Gottes ist, Gnade ist und wir auch warten müssen, bis uns diese Antwort zuteil ist und die nicht selber durch Grübeleien herausfinden können. Ne?
Ja, hat denn jetzt jeder Mensch praktisch eine Berufung in die eine oder andere Richtung oder gibt es auch Menschen, die sowohl das eine oder das andere machen könnten nach Gottes Willen? Und wenn dem so ist, wie soll ein solcher armer Mensch, sage ich mal, jemals seine Berufung herausfinden?
Also ich denke, dass der Mensch schon entweder eine Berufung zur Ehe hat oder zur Ehelosigkeit hat. Wobei das nicht in jedem Fall heißen muss, dass diese Berufung auch frei werden muss. Was es sicher in jedem Fall heißt, ist, dass Gott auch die Freiheit gibt, den anderen Weg zu gehen. Wenn einer die Berufung zur Ehelosigkeit hat, dann heißt es noch lange nicht, dass er eheunfähig sein muss. Oder wenn einer Berufung zur Familie hat, dann heißt es noch lange nicht, dass er auch nicht in der Lage sein kann, einen ehelosen Weg zu gehen. Gott gibt uns Freiheit und er wird sicher den Weg auch, für den wir uns entscheiden, segnen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so der, wenn man so sagen will, der hundertprozentige Weg ist, der uns zugedacht gewesen wäre oder der tiefste Weg der Entfaltung. Ich denke, dass viele Menschen nicht so ihre ureigenste Berufung entfaltet haben, nicht nur jetzt auf Frage Ehelosigkeit bezogen, und Gott dennoch mit ihnen einen Weg geht und sie dann dennoch ein fruchtbares Leben führen können.
Das war nämlich auch eine Frage von jemandem, also ich frage immer, wem fällt was zu dem und dem Thema ein, und damit man schon mal so Anhaltspunkte hat. Und da kam halt auch die Frage, was passiert, wenn man merkt, man ist den falschen Weg gegangen? Also entweder man ist verheiratet und stellt einfach fest, man hat eine Berufung zur Ehelosigkeit, oder umgekehrt, man hat die ewige Profess abgelegt und ist dem Orden, an den Orden oder an die ewige Profess gebunden, und man stellt fest, man hält es nicht aus. Eigentlich sehnt man sich so sehr nach einem Partner, oder eigentlich spürt man auch diese Berufung zur Gründung einer Familie in sich.
Also aus meiner Sicht gibt es da keine pauschal antworten, sondern da muss jeder Mensch mit Gott ringen und fragen, was es bedeutet. Ob er eine Fehlentscheidung korrigieren soll, ob er es noch kann, oder ob er Gott um die Gnade bitten soll, dass er ihm die Kraft gibt, den nun einmal eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Und ich glaube, dass Gott diese Kraft geben kann. Immerhin hat er ja auch die Fehlentscheidung zugelassen. Und von dem her glaube ich, dass es auch einen Weg für diesen Menschen weitergeben wird, wie immer der auch aussehen mag. Da steht es mir nicht zu, dann allgemeingültige Aussagen und Festlegungen zu treffen.
Ja, Jan, wir müssen zum Ende kommen. Leider, ich hätte noch Fragen gehabt, aber die Zeit ist um. Jan, ich danke dir für diese Sendung und ja, möchte mich von dir verabschieden, und wir hören uns ja wieder nächste Woche, auch im Evangelium der Befreiung. Tschüss.
Tschüss, Kathi. Gottes Segen.